Wie soll ich bitte mein Studium finanzieren?
Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Tina Zeinlinger und heute bin ich mit meinem Kollegen Philipp Frohn aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche im Studio. Hi Philipp.
Ja, hallöchen.
Philipp, das neue Semester hat ja gerade erst begonnen und bald starten auch die ersten Vorlesungen an den Unis. Damit beginnt ja für viele Studierende auch irgendwo so ein neuer Lebensabschnitt. Raus aus dem Hotel Mama und rein in die erste eigene Wohnung zum Beispiel. Und für Eigenständigkeit braucht es ja vor allem eines und das ist meistens auch etwas Geld.
Ja, Leben ist bekanntlich leider ziemlich teuer. Miete, Semesterbeitrag und je nachdem, was man studiert, auch 10 Cent nach Fachliteratur. Und ab und zu will man ja auch noch was essen. Ne? Und wir wissen alle, das Lieblingsstudiegericht Spaghetti mit Tomatensoße ist jetzt auch nicht was für jeden Tag.
Genau, aber damit man auch mal was anderes essen kann, braucht man ja, wie gesagt, manchmal auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Und für viele stellt sich da jetzt eben vor dem neuen Semester die Frage, wie finanziere ich eigentlich mein Studium am besten?
Ja, es hat halt nicht jeder reiche Eltern, die einem locker irgendwie so eine fancy Studentenbude in Prenzlauer Berg oder so finanzieren können. Das geht halt nicht für jeden und da muss man sich nach Alternativen umschauen.
Ja, und deswegen dreht sich heute bei Money Mates alles um das Thema Studienfinanzierung. Es gibt ja Stipendien, BAföG, Studienkredite und jede Option hat natürlich Vor- und Nachteile. Doch nicht jede Möglichkeit steht allen Studierenden offen, auch das BAföG nicht. Und genau vor 50 Jahren wurde das BAföG ja gegründet mit einem Ziel und zwar Chancengerechtigkeit für alle.
Ja, und da kritisieren Studierendenvertreter, nach 50 Jahren, das Ziel wird gerade nicht mehr erreicht. Das sagt zum Beispiel auch Lone Grothher vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Sie als Studierendenvertreterin hat uns mal erklärt, warum das BAföG inzwischen total aus der Zeit gefallen ist. Und ja, unser Vivo-Kollege Tobias Gürtler ist heute auch als Experte bei uns zu Gast und er hat mal einen Blick in die Wahlprogramme der einzelnen Parteien geworfen, was die so in Sachen BAföG planen, jetzt wo die Bundestagswahl ja schon gelaufen ist.
Ja, hallo auch von mir.
Ja, hi Tobias, schön, dass du auch da bist. Ich werden wir gleich später auch nochmal hören. Und außerdem hören wir auch noch Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, worauf Studierende bei Studienkrediten achten müssen. Und am Ende der Folge gibt es wie immer noch einen Börsentipp, diesmal von meinem Kollegen Philipp Frohn.
Yay, ich freue mich schon.
Wir uns auch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Aber vorher wollen wir uns noch ein wenig über das Thema Studienfinanzierung unterhalten. Tina, du hast ja VWL studiert in Österreich. Wie war es denn da? Gab es da BAföG? Hast du es bekommen? Erzähl mal.
Nee, also BAföG gab es da nicht. Es gab zwar irgendwie die Möglichkeit, auch Studienkredite zu beantragen oder auch Förderungen zu bekommen. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe mich darum gar nicht so wirklich gekümmert. Aus dem Grund einerseits, weil ich auch noch zu Hause gewohnt habe. Das heißt, da war die Not nicht so groß, dass ich mir jetzt mein ganzes Leben schon selbst finanzieren musste. Meine Eltern haben mich da zum Glück ganz gut unterstützt und ich habe nebenbei auch immer schon selbst gearbeitet. Also auch während dem Bachelorstudium war ich immer so 15 Stunden in der Woche circa arbeiten und damit bin ich eigentlich ganz gut über die Runden gekommen.
Hat man gesehen. Bist ja jetzt schnell durchgekommen mit allem.
Ja, genau. Und jetzt geht's gleich nochmal an die Uni bald. Master, aber...
Aber ohne BAföG.
Ja, genau, weil ich ja nebenbei auch weiterhin arbeiten werde und da hat man ja quasi keinen Anspruch dann mehr auf BAföG. Aber wir schauen da ja gleich auch nochmal genauer drauf.
Ja, das BAföG ist ja wohl die bekannteste Studienfinanzierung, die es ja gibt in Deutschland. Der Staat gibt Studierenden einen Zuschuss von bis zu 861 Euro. Das ist ja an sich schon ziemlich viel Geld, es klingt ja ziemlich toll, aber so einfach ist das alles ja leider nicht.
Inzwischen geht das BAföG an der Realität vorbei, dass man zum Beispiel Lone Grother, die als Vorständin vom Freien Zusammenschluss für Studentinnenschaften für bessere Studienbedingungen kämpft.
Das BAföG ist heute definitiv nicht mehr zeitgemäß. Als es damals eingeführt wurde, wurden fast 45% der Studierenden vom BAföG gefördert, mit einem Vollzuschuss übrigens. Heute werden nicht einmal mehr 11% der Studierenden durch das BAföG gefördert. Und vor allem Studierende aus Familien mit unterem und mittlerem Mittelstandseinkommen bekommen eben heute kein BAföG mehr. auch wenn sie es oft dringend benötigen würden. Das zeigt, dass man heute halt schon wirklich arm sein muss, um überhaupt einen Anspruch auf eine Förderung zu haben.
Ja, das Problem ist nämlich, die Höhe des BAföGs orientiert sich einzig und allein am Einkommen der Eltern. Verdienen die zum Beispiel 60.000 Euro im Jahr, ist eine Förderung sogar nahezu komplett ausgeschlossen. Ich meine, ja, mit 60.000 Euro, da kann man schon ein gutes Leben führen, ab und zu in Urlaub fahren und bestimmt ist da auch das Häuschen im Grünen drin. Aber es reicht nun mal nicht, um dem Kind noch irgendwie das Leben in der Großstadt zu finanzieren. Das funktioniert dann wiederum nicht.
Ja, und ich sehe da auch schon ein bisschen so ein Problem, weil elternunabhängiges BAföG, das gibt es eben nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Zum Beispiel, wenn man schon 5 Jahre erwerbstätig war, die allgemeine Hochschulreife auf dem 2. Bildungsweg erworben hat oder wenn man vollweise ist. Also alles nicht so easy.
Genau, es sind halt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo das tatsächlich zutrifft. Man könnte deshalb auch irgendwie sagen, dass BAföG vergisst schlicht und ergreifend die Mittelschicht. Diejenigen, die, naja, nicht ganz arm sind, aber auch nicht so reich, dass sie es sich leisten können, den Kindern das Leben in den Metropolen zu finanzieren. Und nicht nur das, auch für die, die staatliche Förderung bekommen, reicht das Geld vorn und hinten nicht mehr aus, sagt zum Beispiel auch Lone Grother.
Also die Mietpauschale liegt zum Beispiel bei 325 Euro. Ein WG-Zimmer kostet aber in den meisten Städten deutlich mehr. 500 Euro im Monat für ein WG-Zimmer sind halt keine Seltenheit. Außerdem ist die Förderhöchstdauer verknüpft mit der Regelstudienzeit, was einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und das BAföG ist heute zudem ein Teildarlehen. Wer es in Anspruch nehmen möchte und das überhaupt kann, verschuldet sich also. Und auch das schließt eben wieder ohnehin bereits weniger privilegierte Studierende aus, da diese oftmals vor einer Verschuldung zurückschrecken.
Ja, und es schaffen halt auch immer weniger Studierende, ihr Studium in Regelstudienzeit zu absolvieren. Also ich habe es auch nicht gepackt, irgendwie arbeitet man nebenbei dann auf einmal noch ganz, ganz viel und dann verschiebt sich das Ende des Studiums um so ein paar Semester. Das Leben ist halt so, also nur rund ein Drittel packt es überhaupt in Regelstudienzeit. Ein Großteil, immerhin fast 70%, gehen nebenbei arbeiten. Klar, man muss ja auch irgendwie sich das Leben finanzieren können. Und dass da weniger Zeit fürs Studium bleibt, das liegt ja irgendwie auf der Hand.
Philipp, vielleicht jetzt nochmal eine Rückfrage auch an dich. Du hast gemeint, du hast auch immer schon neben dem Studium gearbeitet oder zumindest zeitweise. Hattest du das Gefühl, dass du dafür dann irgendwie auch finanziell bestraft wirst?
Ich hatte ja auch das Glück in Anführungsstrichen, dass ich ja die ersten Semester auch zu Hause verbracht habe. Also da, wo es dann wirklich die Umstellung ist, das habe ich nicht so gemerkt, weil ja, das Leben ging so weiter. Die Uni Duisburg-Essen ist gemeinhin eine Pendler-Uni. Alle fahren einfach zur Uni und dann fahren sie wieder nach Hause. Und ja, die ersten Semester waren dementsprechend relativ chillig.
Und was man ja irgendwie beim BAföG auch nicht vergessen darf, man bekommt das ganze Geld ja nicht komplett geschenkt. Also es ist ja ein Teildarlehen. Was heißt das denn, Philipp?
Das heißt im Prinzip, die Rückzahlung ist maximal auf 10.000 Euro gedeckelt. Ich sehe es zum Beispiel bei meiner Frau, sie hat BAföG tatsächlich bekommen, über 10 Semester. Das wäre also ein Betrag von knapp 60.000 Euro gewesen, den sie zurückzahlen müsste, wäre das BAföG ein Vollkredit gewesen. Es ist aber nur ein Teildarlehen, das heißt, sie muss nur einen Teil dessen zurückzahlen und den Rest kriegt sie vom Staat wirklich geschenkt. Aber diese 10.000 Euro, die musst du auf jeden Fall zurückzahlen. Kleine Ausnahme gibt es da tatsächlich noch. Und zwar, wenn du es schaffst, nach dem Studium alles auf einen Schlag zurückzuzahlen, dann gibt es noch so einen kleinen Nachlass und dann liegt der Rückzahlbetrag bei, ich meine, 7.800 Euro.
Aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Bombeninvestment gemacht hat oder irgendwie spekuliert hat und dann irgendwie, sagen wir mal, 10.000 Euro glatt auf der Seite hat, wird das ja natürlich schon irgendwie ein bisschen schwierig, ne?
Auf jeden Fall. Also man startet so oder so halt mit Schulden ins Berufsleben. Das ist beim BAföG halt so.
Und bislang haben die ganzen BAföG-Reformen ja auch nicht so die großen Veränderungen mit sich gebracht, oder? Also Kritik an BAföG gibt es ja schon lange. Reformen waren geplant, ein paar gab es da, aber wirklich was geändert hat sich nicht.
Nee, also die Bedarfssätze, die wurden halt ein bisschen nach oben geschraubt, weil ja auch die Kosten fürs Wohnen etc. gestiegen sind. Aber genau wie die Einkommensgrenzen der Eltern, also die Eltern dürfen jetzt mehr verdienen als noch zum Beispiel für ein paar Jahre, dann kriegst du weiter ein BAföG. Aber im Großen und Ganzen war es das.
Ja, aber wir hatten ja jetzt gerade Bundestagswahl und wirklich viele erhoffen sich, dass jetzt endlich mal so ein bisschen Schwung in die Sache kommt. Also viele erhoffen sich, dass es jetzt endlich den großen Wechsel in Sachen BAföG gibt, dass die Politik jetzt mal auch sich um die Studierenden kümmert und das Ganze anpackt. Und Tobias Gürtler, der ja heute auch mit uns im Studio ist, hat sich das Ganze mal genauer angesehen und die Wahlprogramme der Parteien durchforstet. Tobias, was planen denn die Parteien so?
Ja, also man muss sagen, dass tatsächlich alle Parteien einen Reformbedarf sehen, was das BAföG angeht. Zumindest geht das so aus ihren Wahlprogrammen hervor. Man kann aber sagen, je linker man wählt, desto weniger Rückzahlungen hat man zu erwarten im Prinzip als Student in Zukunft. Bei den Grünen ist es so, die wollen das BAföG zu einer Art Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden machen. Perspektivisch wollen die Grünen so dann auch ein elternunabhängiges BAföG ermöglichen. Die SPD und die Linke wollen nämlich das BAföG sogar zu einer Art Geld auf der Hand machen. Man kann also sagen, an der Stelle ist dann gar keine Rückzahlung mehr notwendig.
Und was plant die Union?
Die Pläne von CDU und CSU richten sich vor allem an diejenigen, die nach dem Bachelor erstmal Berufserfahrung sammeln und dann den Master anschließen wollen. Das würde also auch dich betreffen sozusagen, Tina.
Ja, das stimmt.
Künftig sollen diese Studierenden auch nach dem 35. Lebensjahr BAföG beziehen dürfen, nach elternunabhängiger Einkommens- und Vermögensprüfung. Ansonsten schreibt die Union da recht schwammig von einer Flexibilisierung des BAföGs und sie kündigt an, das BAföG zu einem Instrument der individuellen Förderung des Lebensunterhalts von Bildung und Weiterbildung im Lebenslauf weiterentwickeln zu wollen. Was das jetzt konkret bedeutet, geht aus dem Wahlprogramm allerdings nicht hervor.
Also wieder viele, viele Pläne, aber noch nicht wirklich irgendwas Handfestes. Also wirklich viele Visionen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann will die Union aber an dieser Teilrückzahlung festhalten, ne? Also so wie die FDP auch.
Genau, die Liberalen wollen allerdings trotzdem auch ein elternunabhängiges BAföG. Außerdem soll jeder Studierende eine rückzahlungsfreie BAföG-Pauschale bekommen. Die würde dann 200 Euro betragen. Da aber an der gleichen Stelle auch das Kindergeld entfällt, ist das eigentlich ein ziemliches Nullsummenspiel. Tatsächlich würden Studierende mehr davon profitieren, dass die FDP weitere 200 Euro für diejenigen gewähren will, die ein Ehrenamt ausüben oder einen Nebenjob haben. Außerdem soll das BAföG 2 Semester länger als die Regelstudienzeit gezahlt werden. Und die Beantragung soll dann auch endlich digitaler werden.
Ja, das wird ja auch Zeit, würde ich sagen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, da habe ich versucht, Wohngeld zu beantragen. Das war ein Haufen Papierkram. Also wirklich, ich habe da bestimmt 20, 30 Seiten hingetragen in doppelter Ausführung, aber auch nochmal eingescannt und hingeschickt, mit der Post verschickt, keine Ahnung was. Also es war wirklich ein megamäßiger Aufwand. Und ich glaube, allein schon die Tatsache, dass das Ganze digital ablaufen soll jetzt bald, wird auch schon eine Erleichterung sein. Danke auf jeden Fall, Tobias.
Ja, sehr gerne.
Also wir sehen schon, bis sich die Politik mal wirklich zu handfesten Reformen beim BAföG durchgerungen hat, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Und viele Studierende müssen wohl leider bis dahin auf eigene Faust weiterhin zusehen, wie sie ihr Studium irgendwie finanzieren können.
Ja, und da ist eine Möglichkeit Studienkredite. Dass man sich fürs Studium hochverschuldet, das ist in den USA ziemlich normal. So normal wie so der Kater nach der Erstsemesterparty, würde ich mal sagen. In Deutschland ist man da etwas konservativer.
Ja, ich verstehe das aber auch irgendwo ein bisschen, muss ich sagen. Also mir persönlich wäre das etwas unangenehm oder ich glaube, ich würde mich dabei nicht ganz so wohlfühlen, wenn ich wissen würde, ich starte sozusagen mit einem riesigen Schuldenberg ins Berufsleben. Wie geht's dir da, Philipp?
Genauso, also das ist ja noch schlimmer als bei BAföG. Beim BAföG hat man ja wirklich nur dieses Teildarlehen, was man bis maximal 10.000 Euro zurückzahlen muss. Beim Studienkredit, da musst du ja wirklich alles zurückzahlen, plus die Zinsen. Das darf man ja nicht vergessen. Also die Belastung ist da nochmal viel, viel größer.
Das ist schon ein richtiger Packen und ich glaube, dass sehr, sehr viele Eltern in den USA auch wirklich mehr oder weniger ihr ganzes Leben dann, sobald die Kinder geboren sind, darauf hinsparen, den Kindern mal später eine Ausbildung zu ermöglichen.
Das ist ja bei uns in Deutschland zum Glück noch ein bisschen anders. Da muss man ja wirklich für jeden Mist im Bildungssektor Geld ausgeben.
Genau, ja. Und manchmal geht es aber eben nicht anders. Mittlerweile gibt es deswegen sehr, sehr viele verschiedene Anbieter, die Studienkredite anbieten.
Ja, davon nehmen immer noch relativ wenig Studierende Gebrauch. Also nur 3% aller Studierenden in Deutschland schließen einen solchen Studienkredit ab. Das ist überschaubar, aber trotzdem eine steigende Zahl, wie man sieht. Unter anderem auch, weil immer weniger BAföG bekommen.
Ja, und Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung erklärt, wann man denn einen Studienkredit braucht.
Wann man einen Studienkredit braucht? Ja, am besten gar nicht. Alle Alternativen sind einfach besser. Andere Finanzquellen fürs Studium, also BAföG, Stipendium, Nebenjob, Förderung durch die Eltern, all das sollte Vorrang haben im persönlichen Finanzierungsmix, den man sich zusammenstellt. Weil da fallen keine Zinsen an. Das Geld muss ich nicht oder nur zum Teil zurückzahlen. Aber manchmal ist es halt doch so, dass die bisherige Finanzierung wegbricht. Wenn das Ende des Studiums noch nicht erreicht ist, aber die BAföG-Förderung ausläuft. Oder wenn die Förderung der Eltern einfach nicht ausreicht. Also wenn dauerhaft zum Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist oder wenn höhere Summen fällig sind, etwa für ein MBA oder ein Studium im Ausland, dann kann ein Studienkredit eine sinnvolle Lösung sein, die den Abschluss ermöglicht. Aber ein Studienkredit ist immer die letzte Lösung. In Deutschland dienen Studienkredite als Ergänzungsfinanzierung für Lücken. Also es ist total gut, dass es Studienkredite gibt, aber noch besser, wenn man sie nicht braucht.
Ja, trotzdem sind Studienkredite für Studierende natürlich attraktiv, weil man sie so einfach bekommt. Also würde ich zu einer normalen Hausbank gehen, die würden ja gewisse Sicherheiten verlangen, dass sie mir so viel Geld leihen. Bei einem Studienkreditanbieter ist das anders. Sie verlangen eben keine Sicherheiten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Die erste Anlaufstelle für Studienkredite ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Und der Großteil aller Studienkreditnehmer hat dort ihr Darlehen abgeschlossen. Die Hürden sind bei der KfW nämlich wirklich sehr gering. Man muss nur einen Leistungsnachweis erbringen, dass man eben immer noch studiert. Und Regelstudienzeit oder das Einkommen der Eltern spielen da keine Rolle.
Ja, und auch die Fördersumme ist verglichen mit anderen Anbietern recht hoch. Die monatliche Höchstsumme liegt bei 650 Euro, beziehungsweise über die ganzen Semester gerechnet 54.000 Euro insgesamt. Also da ist dann wirklich auch die Grenze, dann sagt die KfW auch, ja, nee, das reicht jetzt aber auch mal. Doch das Problem an der ganzen Sache ist, anders als beim BAföG muss man den gesamten Betrag zurückzahlen, und zwar inklusive Zinsen.
Ja, und das lässt sich die KfW natürlich ordentlich bezahlen. Zwar hat sie, um Studierende in der Corona-Krise zu entlasten, den Zins zwischenzeitlich komplett ausgesetzt, aber ab Jänner liegt der Zinssatz wieder bei 3,91%. Und schöpft man dann wirklich diesen Höchstbetrag von 54.000 Euro über alle Semester aus, dann macht das eine Zinslast am Ende von 2.000 Euro. Also wirklich eine große, große Summe.
Ja, deutlich besser sieht es dann beim zweitbeliebtesten Studienkreditanbieter aus, und zwar beim Bundesverwaltungsamt. Die geben den Bildungskredit raus, so heißt er dort. Und ja, dort liegt der Zinssatz bei bloß 0,47%, also deutlich, deutlich günstiger als bei der KfW und so gut wie auch bei keinem anderen Anbieter. Das große Aber an dem Ding ist, der Bildungskredit ist viel unflexibler als der von der KfW zum Beispiel. Monatlich werden maximal 300 Euro ausgezahlt und das auch nur über 2 Jahre. Wenn man kein absolutes Superbrain ist, dann lässt sich damit kein komplettes Studium finanzieren oder allenfalls ein Master. Es eignet sich aber gut, um sich am Ende des Studiums vielleicht stärker auf den Abschluss zu konzentrieren und ja, im Nebenjob kürzer zu treten.
Ja, du erwähntest gerade schon die Superbrains. Für die gibt es natürlich auch noch eine andere Option, nämlich ein Stipendium. Also zum Beispiel das Deutschlandstipendium vom Bundesbildungsministerium. Hier gibt es monatlich 300 Euro als Zuschuss. Voraussetzung dafür ist natürlich, man hat wirklich herausragende Leistungen und auch noch ein gesellschaftliches Engagement. Und man muss natürlich auch irgendwo sagen, 300 Euro, ja, sind nett, aber ich glaube, das reicht meistens nicht mal für die Miete.
Ja, das stimmt. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte dieses Stipendium damals nicht bekommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei mir ausgesehen hätte. Ich habe ja auch nicht in Deutschland meine Matura oder mein Abitur, wie es hier heißt, gemacht. Kann mir aber auch vorstellen, dass da die Konkurrenz sehr, sehr groß ist und dass da wahrscheinlich auch wieder wirklich viel Aufwand drinsteckt, auch bei der Beantragung dieses Stipendiums und so weiter. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so die einzig wahre, gute Alternative ist, um sein Studium zu finanzieren.
Total, aber es lohnt sich immer, sowas auf dem Schirm zu haben, alle Möglichkeiten auszutrahieren und ja, sich Gedanken zu machen, und zwar frühzeitig, wie man die Studienfinanzierung hinbekommt.
Ja, vielleicht als Fazit am Ende der Folge, Philipp, ich würde sagen, wir sehen schon, das Bildungssystem ist und bleibt leider wirklich, wirklich unfair, oder?
Absolut. Hoffen wir mal, dass es besser wird.
Ja, weil allein schon die Tatsache, ja, es gibt Studienkredite, aber allein schon irgendwie, wenn man sich denkt, wie gut man sich darüber davor informieren muss, welchen finanziellen Background man vielleicht auch haben muss, um das alles zu durchleuchten und zu verstehen. Ich glaube, viele haben erstens das mal gar nicht und zweitens auch gar nicht diesen Mut, da irgendwie so einen Studienkredit zu beantragen. Und zweiter großer Punkt natürlich, dass wirklich alles eigentlich vom Elternhaus abhängig ist.
Mm, total. Oder man startet halt mit immensen Schulden ins Berufsleben, da wo man vielleicht sich mal was gönnen möchte, in ein paar Jahren vielleicht eine Familie gründen möchte und dann steht man erstmal mit 50.000 in der Kreide. Das ist natürlich nicht so schön.
Genau, also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich von meinen Eltern recht gut unterstützt wurde, dass ich auch irgendwie die Möglichkeit hatte zu studieren, nebenbei natürlich auch gearbeitet habe. Aber um jetzt vielleicht nicht allzu schwarz zu malen, wir hoffen auf Besserung in der Zukunft und sind gespannt, was die neue Regierung für uns bereithält. Ja, und vielleicht gibt es ja dann in ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie schnell die neue Regierung feststeht, dann auch schon eine neue Folge Money Mates und mit konkreten Details, wie es mit dem BAföG weitergeht. Ich sage danke, Tobias und Philipp, dass ihr mich heute so gut unterstützt habt.
Ja, sehr gerne, immer wieder.
Ja, hat mich gefreut.
Ja, und falls ihr vielleicht innovative Ideen habt, wie man das BAföG zukunftsgerechter gestalten könnte oder selbst Erfahrungen gemacht hat mit Studienkrediten oder jemanden kennt, der einen tollen Studienkredit gefunden hat oder irgendwie weiß, wie man besonders gut an einen günstigen Kredit rankommt, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt lohnt es sich auch noch dran zu bleiben, denn von Philipp Frohn hört ihr jetzt auch noch einen aktuellen Börsentipp über Investments in digitale Bildung. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
Ja, wir alle kennen die alte Weisheit, es ist gut, in Bildung zu investieren. Das hat uns die Oma schon immer gesagt. Und das geht nicht nur, indem man ein Studium absolviert oder eine Ausbildung macht, sondern auch über die Börse. Denn mittlerweile haben viele Bildungsunternehmen den Gang an die Finanzmärkte gewagt. Ja, natürlich nicht in Deutschland. Wir leben hierzulande ja gefühlt immer noch in der Steinzeit. Der Overhead-Projektor, der ist immer noch die Höchststufe technologischer Errungenschaften. Und ja, ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben leider. Wie gravierend die Folgen gerade für Schüler aus sozial schwachen Familien sind, das haben wir ja während des Corona-Lockdowns gesehen, als die Schulen über Monate geschlossen waren. Digitalisierung läuft bei uns eben nicht. Doch das Beispiel der USA zeigt, es geht auch anders. Dort gibt es viel mehr Unternehmen, die das digitale Lernen zu ihrem Geschäft gemacht haben. Das liegt auch daran, muss man sagen, dass das Bildungssystem dort viel stärker privatisiert ist. Für die Bildungsgerechtigkeit ist es natürlich nicht gut, dafür kommen Innovationen dort schneller voran. Doch was taugen solche Investments in die Bildungsbranche überhaupt? Ich habe mir da mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Ja, die einfachste Möglichkeit, an der Börse zu investieren, ist ein ETF. Das haben wir hier im Podcast ja schon öfter mal gesagt. Und diese börsengehandelten Indexfonds, die beinhalten viele Wertpapiere unterschiedlichster Unternehmen. Und da gibt es nicht nur ETFs wie den MSCI World, der tausende Aktien aus ganz, ganz verschiedenen Branchen und Ländern abbildet, sondern eben auch Themen-ETFs. Und ja, so einen gibt es dann auch für Bildung. Da gibt es zum Beispiel den Rice Education Tech and Digital Learning, so heißt er nämlich. Er investiert in 50 Unternehmen aus dem Segment, vor allem in Unternehmen aus den USA. Ja, mit einer gesamten Kostenquote von 0,45% ist er jetzt nicht unbedingt sehr teuer, aber klar, normale, allgemeinere ETFs sind da deutlich günstiger. Aber mit einem Fondsvolumen von bloß 13 Millionen Euro ist der ETF sehr, sehr klein. Die Größe ist bei der Auswahl eines Indexfonds nämlich ein wichtiges Kriterium eigentlich. Die Faustregel lautet, ab einem Volumen von ungefähr 100 Millionen Euro kann der Fonds erst kosteneffektiv arbeiten. Bei größeren Fonds ist außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass er mal geschlossen wird, niedriger. Und ja, das habe ich jetzt hier bei dem Bildungs-ETF von Rice leider nicht. Die Performance des E-Learning-ETFs von Rice war zuletzt auch nicht sehr gut. Auf Jahressicht hat er gut 40% Verlust gemacht, was man am Chart sehr gut sieht. Nachdem er im August vergangenen Jahres aufgelegt wurde, also er ist noch relativ jung, stiegen die Kurse deutlich und erreichten im Februar 2021 ihren Höhepunkt. Ja, man kann sich ausmalen, worum es ging. Corona, die Schulen waren dicht und das war natürlich für digitale Bildungsanbieter ein ziemlich lukratives Geschäft. Doch je weiter die Schulen öffneten, desto mehr rutschte der Kurs ins Minus. Und Gleiches gilt natürlich auch für viele Einzelwerte in dem Bereich. Viele stiegen und fielen je nach Corona-Entwicklung und ob der Schulunterricht ins Digitale verlagert wurde. Noch schlimmer sieht es auf dem chinesischen Markt aus. Lang boomte dort das Geschäft für Bildungsunternehmen. Da gilt das gleiche wie in den USA. Vieles wurde privatisiert. Deren Aktien warfen dann satte Gewinne ab. Es war also durchaus lukrativ. Doch Ende Juli, da beschloss die chinesische Regierung, dass private Nachhilfeunternehmen keine Gewinne mehr erzielen dürfen. Ja, der Branche wurde quasi über Nacht die Geschäftsgrundlage entzogen und die Aktien, die gingen auf Talfahrt. Ja, eine sichere Möglichkeit, in Bildungsthemen zu investieren, das ist dann zum Beispiel Microsoft. Der Software-Riese arbeitet nämlich an Produkten fürs digitale Klassenzimmer, für Fernunterricht. Da dies nur eine Sparte des Unternehmens ist, haben Anleger also etwas Absicherung. Dafür ist der Einstieg jetzt nicht gerade billig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das geht ja immer an, ob eine Aktie günstig oder eher teuer zu kaufen ist, liegt bei 33,6. Also die große Frage, lieber Finger weg von E-Learning-Investments? Ja, aktuell sieht es tatsächlich nicht sehr rosig aus, aber viele Analysten glauben daran, dass digitales Lernen zum Megatrend wird und prognostizieren starke Wachstumsraten. Definitiv ist es also ein risikoreiches Investment. Es bleibt aber zu hoffen, dass sich das auszahlt. Für den eigenen Geldbeutel und auch natürlich für die Zukunft der Schüler.
Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.